was das Urteil als solches betrifft, durchaus überzeugend, denn in der Tat wäre es waghalsig gewesen, wenn aufgrund der Beweislage das Gericht sich dazu durchgerungen hätte, ein Urteil auszusprechen, das gegen Muhti gerichtet ist. Das Problem ist, dass eben während der Verhandlung fast sämtliche Zeugen, die Muhti, diesen Geheimdienstler, belastet hatten, reihenweise umgefallen sind und ihre zuvor im Rahmen der polizeilichen Ermittlung gemachten Aussagen zurückgezogen haben, sodass letztendlich das Gericht wirklich mit leeren Händen dastand und nach Recht und Gesetz tatsächlich nicht anders konnte, als aus Mangel an Beweisen den Angeklagten freizusprechen.
Gibt es denn Hinweise, dass Zeugen bedroht wurden, selbst um ihr Leben fürchten mussten und deshalb dann auf einmal sich an nichts mehr erinnern konnten?
Es liegen uns bislang da keine konkreten Hinweise vor, die diese Vermutung bekräftigen könnten. Nichtsdestotrotz hegen wir ganz explizit diese Vermutung, denn es ist schon auffällig, wenn von einer ganzen Reihe Zeugen eine nach dem anderen nach dem gleichen Muster umfällt, beziehungsweise andere gar nicht erst der Vorladung Folge leisten, sodass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermutet werden kann, dass hier ganz gehöriger Druck ausgeübt wurde. Aber das ist eben wie so vieles in diesem Prozess, sind es die Tücken der Justiz. Das Offensichtliche genügt nicht, um daraus einen gerichtsfesten Beweis zu basteln. Das heißt, in der Tat bräuchten wir handfeste Indizien, die das unterlegen, und die haben wir nicht.
Wer war eigentlich der Menschenrechtsanwalt Munir? Warum könnte er gerade für diesen Vizegeheimdienstdirektor so gefährlich gewesen sein, dass er ihn hätte umbringen lassen?
Munir war der bekannteste Menschenrechtler Indonesiens seit 1998, kann man sagen, seit der Überwindung der Diktatur. Er hat sich damals einen großen Namen gemacht, indem er das Schicksal von verschwundenen, das heißt entführten Menschenrechtsaktivisten, Studenten aufgedeckt hat, die zum Teil bis heute vermisst werden. Ein anderer Teil ist wieder aufgetaucht und zum Teil auch durchaus wieder aktiv. Munir hat dann in den Folgejahren sehr stark sich immer wieder in Bereichen aktiv gezeigt, wo eben Militär oder Geheimdienste oder eben auch Polizei in Zusammenhang mit Menschenrechtsverstößen, mit Menschenrechtsverletzungen auffällig geworden sind, sei es in den Konfliktregionen wie Aceh oder Poso, sei es in Jakarta selbst oder sei es in anderen Zusammenhängen. Er hat da sicherlich auch Kenntnis erhalten von allen möglichen anderen Machenschaften, die jetzt vielleicht nicht direkt in Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen, umso mehr aber mit der Macht des Militärs und der Geheimdienste zu tun haben. Sprich Beispiel Korruption oder Vetternwirtschaft. Man hat sich damit sicherlich eine ganze Reihe von Feinden gemacht, von denen wir nicht wissen, wer war möglicherweise als Individuum so in Bedrängnis geraten, dass er daraus ein Motiv zu haben glaubte, dass Munir umgebracht werden muss. Oder gab es gar eine Institution, wie eben zum Beispiel den Geheimdienst als Ganzes, der irgendwann mal zu dem Beschluss kam, jetzt ist genug, da man muss von der Bildfläche verschwinden.
Nun gab es ja immer wieder die Praxis durch die Geheimdienste in Indonesien des Verschwindenlassens von Regimegegnern, von Ökoaktivisten, Aktivisten von einzelnen Völkern, die auf den Inseln für mehr Autonomie eintraten. Hat sich da irgendwas geändert oder ist das auch immer noch die gleiche undurchsichtige Praxis, wo dann immer wieder Menschenrechtsaktivisten der verschiedenen Inseln auf einmal nicht mehr da sind?
Das hat sich mit Sicherheit geändert im Sinne dessen, dass das quantitative Problem, also dass die Masse der Fälle doch enorm zurückgegangen ist. Also dieses Muster wie 1998, wo wirklich reihenweise Leute jeden Monat von der Bildfläche verschwunden sind, und zum Teil eben, wie gesagt, nie mehr aufgetaucht. Das ist ein Muster der Vergangenheit, so hoffen wir jedenfalls. Nichtsdestotrotz In Einzelfällen besteht zumindest das Bedrohungsszenario weiter. Das heißt, gerade der Fall eben von Munir, der 2004 im Flugzeug ermordet wurde, zeigt eben, dass ein Menschenrechtsaktivist eben auch in den Zeiten nach der Diktatur in Indonesien alles andere als sicher lebt. Und wir gehen davon aus, dass der Mord an Munir auch zumindest als Teileffekt genau diese Message verbreiten sollte. Fühlt euch nicht zu sicher.
In den westlichen Medien wurde ja Indonesien insbesondere wahrgenommen als Brutstätte des islamischen Terrors. In welchem Zustand ist die indonesische Demokratie zurzeit?
Ja, die indonesische Demokratie ist eigentlich in keinem allzu guten Zustand, wenn man sie als singuläres Ereignis vor Augen hält. Allerdings, wenn man sie dieser Tage mit den ganzen Nachbarländern vergleicht, wie Philippinen, Thailand oder Malaysia, die teilweise in ihrem Demokratisierungsprozess schon vor Jahren durchaus weiter fortgeschritten schienen, dann muss man sagen, inzwischen ist Indonesien fast zu einem Bollwerk der Stabilität geworden, was aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass alle Verbesserungen, die es zum Teil zu verzeichnen gibt, immer eben auch unter diesem Vorbehalt stehen, ist nicht für die Ewigkeit garantiert. Mhm. Und genau das Beispiel der Thailands zeigt eben, was damit gemeint sein könnte.
Naja gut, ich meine, in Thailand macht man ja wieder deutliche Fortschritte, also da denke ich,
man macht deutliche Fortschritte, aber man dachte da eben auch vor Jahren bereits, dass man es mit einer bereits konsolidierten Demokratie zu tun hat.
Dachte man in Italien auch mal.
Richtig. Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, es gibt halt in mitteleuropäischen Demokratien gibt es so ein Wechselspiel der Kontrolle.
Das hört sich jetzt relativ gut an, aber wenn ich an den derzeitigen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi denke, dann soll mir mal jemand erklären, was der qualitative Unterschied zu einem Taxi in Shinawatra ist.
Ja, da können wir eine eigene Sendung dazu machen.
Back to Indonesia. Ja. Wie stark ist dort eigentlich die Position der Regierung gegenüber Militär und Geheimdiensten?
Die Macht des indonesischen Militärs war nie darauf begründet, dass sie mit Putschdrohungen operiert hat. Auch zu Suharto-Zeiten hat sich das Militär immer in der Rolle gefallen, aus dem Hintergrund zu spielen und hatte eigentlich nie Bestrebungen, wie eben zum Beispiel das Militär in Thailand, selbst die Macht zu übernehmen und irgendwann, wenn möglicherweise wieder ins zweite Glied zurückzutreten, wenn die Verhältnisse so geordnet wurden, wie es dem Militär gefällt. Sondern das Militär in Indonesien versteht sich darauf, von jeher aus der zweiten Reihe heraus zu spielen. Das heißt, seine politischen und seine wirtschaftlichen Einflüsse auf teilweise ganz subtile Weise wirksam werden zu lassen. Das war damals unter der Diktatur relativ offensichtlich in Form von einer Zahl von zuletzt 100 Abgeordneten im Parlament, die nicht gewählt wurden, sondern die einfach für das Militär reserviert wurden. Das ist inzwischen längst Geschichte. Inzwischen gibt es keine reservierten Sitze mehr im Parlament für irgendeine Gruppe. Aber gleichzeitig haben sich eben diese Militärs jetzt in den verschiedensten Parteien in Position gebracht. Es gibt eigentlich kaum eine größere Partei, wo nicht ehemalige Generäle in führender Position sitzen. Und es gibt immerhin zwei frühere Generäle, die auch wegen Menschenrechtsverletzungen ganz oben auf der Agenda der Nichtregierungsorganisationen stehen, nämlich General Wiranto und General Prabowo, die ihre eigenen Parteien gegründet haben und tatsächlich die Dreistigkeit besitzen, sich jetzt als Präsidentschaftskandidaten zu erklären.